Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Major Talks. Es ist schon wieder knapp 2 Wochen her, da habt ihr zuletzt von uns gehört. Und wenn ich wir meine, dann meine ich auch dich, Bjarne.
Grüße euch, moin moin.
Vielleicht alle, die sich jetzt beschweren, boah, das ist langsam echt ein Takt, den kann man nicht verfolgen, den kann man nicht aushalten. Das sind so zwei Luschen da hinter dem Mikrofon. Sieht's uns nach, wir hatten immer mal wieder dann doch was Privates, was uns dazwischen gekommen ist. Da steht's jetzt zwischen uns beiden, Bjarne, 1-1. Deswegen, glaube ich, lassen wir es bei einem fairen Unentschieden und machen jetzt gewohnt in dem Wochentakt weiter. Und wir machen es auch wie gewohnt weiter. Und zwar fangen wir mit der NFL an, dann geht's über zur NBA und dann zum Abschluss zur NHL. Die MLB atmet heute nochmal tief durch, bevor es dann ja in weniger als einer Woche wirklich losgeht mit der Regular Season. Das dazu, das der Fahrplan und wie schon versprochen, die NFL macht mal wieder den Anfang und wie schon in der letzten Folge geht es da mit einer Newsrunde los und da wollen wir euch erstmal darüber informieren, was ist denn jetzt in diesen höchst unterhaltenen letzten Wochen passiert. Es war ja Start der Free Agency, das NFL Network hat diesen Start, die Free Agency Frenzy genannt, heißt die Free Agency Raserei und da war auf jeden Fall schon vom ersten Montag bis zum gestrigen Montag, da war richtig Tempo drin, richtig Action und ich glaube, es lohnt sich mit dem Titelverteidiger anzufangen, mit den Tampa Bay Buccaneers, denn die hatten ja ein ganz großes Fragezeichen, bevor es in diese Free Agency Phase reinging, die Frage war, können sie wirklich alle Spieler halten, die einen ganz großen Teil zum Super Bowl Ring beigetragen haben und wir können damit antworten, ja. Sie haben es tatsächlich geschafft. Viele werden sich verwundert fragen, wie ging das überhaupt? Es ging wie folgt. Sie konnten durch Umstrukturierungen und neue Verträge, wie zum Beispiel bei Tom Brady, so viele Spieler halten. Chris Godwin hat ja den Franchise-Tag bekommen. Aber dann in der Defense zum Beispiel Shaquille Barrett und Levante David haben beide einen neuen Vertrag unterzeichnet. Genauso wie Rob Gronkowski, der ja mit einer Mega-Performance im Endspiel. Und Bjarne, ich glaube, als Fan von den New Orleans Saints, Carolina Panthers oder den Atlanta Falcons, ist das keine wirklich schöne Nachricht für alle in der NFC South?
Auf jeden Fall nicht, nein. Also es war ja auch eine große Bedingung von Brady. Es war ja von vornherein klar, er macht dieses Spiel nur weiter mit, wenn er sein Team ungefähr drumherum halten kann. Ja, das haben sie bei den Patriots, über die wir später auch nochmal sprechen werden, auch über viele Jahre geschafft, dass er seine wichtigsten Leute um ihn herum behalten konnte. Und wie du es angesprochen hast, das lief dann am Ende darauf hinaus, dass sein Vertrag ein bisschen umstrukturiert wird, damit noch ein bisschen Geld für die anderen Jungs da ist. Es ist bemerkenswert, dass sie den Kader so zusammenhalten konnten und spricht nur dafür, wie du es eben gesagt hast, dass das kein Zuckerschlecken wird für alle anderen. Im Gegenteil, mit den Bucks ist wieder zu rechnen, aber ich hatte Vertrauen, sagen wir mal so, da drin, dass Brady am Ende zusammen mit den anderen das schaffen würde, die Jungs davon zu überzeugen, auf ein zweites Mal irgendwie anzustoßen und den zweiten Versuch zu wagen, auch wenn das natürlich ein langer Weg wird.
Ist Tampa Bay nach wie vor für dich das Team, das es in der NFC zu schlagen gilt oder siehst du da noch eine andere Kraft vorne?
Naja, was heißt andere Kraft vorne? Da gibt es schon noch ein paar andere Teams, die du schlagen musst am Ende des Tages, aber wie ich eben gesagt habe, wenn du diesen Geist, den sie letztes Jahr aufbeschworen konnten, mit dem ersten Jahr Brady, mit dem großen Ziel, dem Heimspiel am Ende, ja, wenn du den wieder halbwegs halten kannst und wie gesagt, die Spieler hast du jetzt schon mal, aber wenn du diesen Geist wieder halten kannst, ja, dann gilt es am Ende, musst du sie schlagen, sonst wirst du nicht weit kommen. So einfach ist es. Aber wie gesagt, abwarten ist noch viel, viel Zeit bis dahin, aber dass sie wieder ein Wörtchen mitreden werden, da, das weißt du, das weiß ich, dafür muss man nicht studiert haben. Das ist glaube ich, allen klar.
Ja, ich glaube, das steht auch spätestens morgen in der Post. Wir bleiben an der Ostküste und gehen rüber in den Big Apple, denn da haben beide Teams durchaus interessante Verpflichtungen oder Moves getätigt. Ich fange mal mit den New York Jets an. Die hatten ja ganz große Probleme in der Offensive. Immer noch ist da so ein großes Fragezeichen hinter dem Quarterback Sam Darnold. Die Frage wurde noch nicht wirklich beantwortet. Nach wie vor nimmt man ja wohl Trade Calls an und überlegt sich, was man da machen könnte. Bisher ist noch nichts passiert. Aber sie haben zumindest mal neue Waffen für den Quarterback in der nächsten Saison verfügt oder rangeholt und ganz vorne zu nennen ist natürlich Corey Davis, der kam von den Titans, hat da jetzt nicht hundertprozentig überzeugt, war ein First-Runden-Pick, früh gepickt worden, vielleicht kann er da so ein bisschen aufgehen im Big Apple. Ein anderer Wide Receiver, der gekommen ist, ist zum Beispiel Keelan Cole, ehemals Jacksonville Jaguars, auch kein unfassbar spektakulärer Name, aber zumindest eine ganz stabile Lösung, auch auf der Tight-End-Position hat man sich verstärkt mit Tyler Croft, der kam von den Buffalo Bills, heißt, der weiß, wie es im Osten geht und wie man da in die Playoffs gehen könnte, kann auch nicht schaden Und ein ganz interessanter Name in der Defense, das ist Defensive End Carl Lawson. Der hat einen guten Vertrag unterschrieben, gilt als einer der besten Pass-Rusher dieser Free-Agency-Klasse. Das wird spannend zu sehen sein, wie er da seinen Impact haben kann. Man kann generell beobachten, auch wenn ich jetzt nur die paar Namen hier vorgelesen habe bei den New York Jets, der neue Head Coach Robert Saleh, der legt schon großen Wert auf eine intensive Defense. Man hat vorne an dieser Pass-Rush-Linie richtig Verstärkung rangeholt. Man hat da ja auch eh einen richtig starken Quinnen Williams, um den das Ganze herumgebaut wird in New York. Marcus May konnte man halten über den Franchise-Tag. Also, wie gesagt, ich glaube, der Fokus liegt bei den New York Jets mit Robert Saleh als Headcoach auf der Defense. Aber die Offense ist in dieser Free Agency für alle Jets-Fans zum Glück nicht zu kurz gekommen. Wir gucken mal auf den Stadtrivalen, auf die New York Giants. Die haben genau dasselbe getan, und zwar sich auf der Receiver-Position stark verstärkt. Und sie haben da vielleicht, oder was heißt vielleicht, eigentlich haben sie wirklich den besten Receiver dieser Free Agency an Land holen können. Das ist nämlich Kenny Golladay, ehemals Detroit Lions. Der hat einen 4-Jahres-Vertrag unterzeichnet, wenn mich nicht alles täuscht. Und neben ihm als neue Passwaffe haben wir Tight End Kyle Rudolph. Der wurde ja von den Minnesota Vikings entlassen. Heißt, der macht mal so ein bisschen Tour durch die USA, geht von dem Norden in den Osten und kann sich da Big Blue anschließen. Ob das klappt, wir wissen es nicht. Er hat ja einen jungen Tight End Partner mit Evan Ingram an seiner Seite stehen. Ich glaube, für alle New York Giants Fans ist das durchaus ein Zeichen, dass man sich Hoffnung machen darf in der nächsten Saison. Auch Hoffnungsträger im nächsten Jahr ist ganz klar Leonard Williams. Der wurde ja erst gefranchise-tagged, hat sich dann aber mit der Franchise auf einen längeren Vertrag einigen können. Heißt, der Junge bleibt den Giants erstmal eine lange Zeit erhalten. Und jetzt, wo ich schon davon spreche, dass nach einem Franchise-Tag ein Spieler seinen Vertrag verlängert hat, da kommen wir zwangsläufig zu den Denver Broncos. Denn da war das mit Star-Safety Justin Simmons genau derselbe Fall. Der wurde gefranchise-tagged, wollte aber auch unbedingt in Denver bleiben. Man hat sich geeinigt und einen langen Vertrag über 4 Jahre unterzeichnet mit der Franchise. Und zudem kommt noch bei den Broncos ein bisschen mehr Fahrkraft in die Defense. Es ist Kyle Fuller zum Beispiel, der kam von den Bears, wurde da vor ein paar Tagen entlassen. Ehemaliger Pro Bowler, der hebt das Niveau dieser Broncos Secondary nochmal auf ein noch besseres Niveau. Sie haben ja eh schon gute Leute. Und auch einer der unterschätztesten Spieler dieser Liga, nämlich Defensive End Shelby Harris, hat einen langen Vertrag unterzeichnet. Heißt, die Denver Broncos legen den Fokus ganz klar auf die Defense. Und ich glaube, das ist verständlich. Wenn man jetzt gar nicht lange überlegt, dann weiß man, okay, die sind mit den Kansas City Chiefs in der Division und da spielt Patrick Mahomes und das ist der Mann, der da wohl allen Teams in den nächsten 10, 15 Jahren noch richtig Bauchschmerzen machen wird. Deswegen musst du einfach auf der Defensive gut besetzt sein. Und da sieht es für die Denver Broncos momentan gar nicht so schlecht aus. Was bei den amerikanischen Leuten immer so ein Thema ist, welches Team kann sich denn am meisten verbessern von einer Saison auf die andere? Und da geht man natürlich ganz vorne los bei den Jacksonville Jaguars. Die haben den First Overall Pick, sprich sie waren das schlechteste Team der Liga. Man hat schon so ganz viele Veränderungen herbeigeführt, zum Beispiel neuer Headcoach mit Urban Meyer. Ob der auch auf der NFL-Ebene liefern kann, wie er es im College getan hat, das bleibt abzuwarten. Er hat auf jeden Fall durchaus interessante Namen mit an die Ostküste im Süden geholt. Da haben wir einmal Wide Receiver Marvin Jones, der war ja auch bei den Detroit Lions, ähnlich wie Golladay. Dann hat er Defensive Back Shaquille Griffin von den Seattle Seahawks rübergelotst und auch Wide Receiver Philip Dorsett spielt im nächsten Jahr im Dress der Jaguars. Quarterback wird dann höchstwahrscheinlich Trevor Lawrence sein und man kann sich da eigentlich recht sicher sein, denn Urban Meyer hat in einem Interview am Pro Day von Trevor Lawrence eigentlich kein negatives Wort über dieses junge Talent verloren. Deswegen würde ich jede Wette annehmen und sage, Trevor Lawrence wird der First Overall Pick und spielt bei den Jacksonville Jaguars. Jetzt habe ich schon so ein bisschen über die Quarterback-Position gesprochen. Bjarne, da gab es ja noch andere Moves von einem Quarterback oder mehrere Quarterbacks sogar. Welcher Name fällt dir dazu erst ein, zu dieser Free Agency?
Wer mir als allererstes einfällt, gab es einige, die wir in den letzten Wochen besprochen haben. Ne? Ich glaube, da hängt es auch ein bisschen dazu an unsere Zuschauer sozusagen, wen man sich da alles erinnern kann. Ich versuche jetzt irgendwie herauszufinden, wen du meinen könntest. An wen könntest
du meinen? Mir ist das egal. Ich lasse dir jetzt die Wahl, welches Team oder welchen Stichpunkt ich hier bei meiner Folie als nächstes bearbeite. Du hast die Qual der Wahl und jetzt richte ich mich nach dem Quarterback, den du nennst.
Ich bin mal ganz ehrlich. Mir brummt so der Schädel von deinen ganzen Daten in den letzten 5 Minuten. Also wie du es schaffst, wie ein Magnet diese Daten an dich ranzuziehen, ist schon mal ein Respekt. Ich bin aber ganz ehrlich, er hat einen kleinen Blackout. Schieß doch einfach mal los mit deinen Daten. Ich will auch gar nicht ins Netz gehen. Du hast mich, ist in Ordnung. Schieß doch los, arbeite die Liste ab.
Okay, dann mache ich einfach mal grob mit der Quarterback-Position weiter. Und ich glaube, da ist der erste Name Andy Dalton. Der ist ja jetzt ab sofort Quarterback der Chicago Bears, war letztes Jahr in Dallas, musste den verletzten Dak Prescott ersetzen, lief auch nur so halb gut, halb gelungen. Chicago hat ein großes Quarterback-Problem, man hat ja auch viel gemunkelt, vielleicht holen sie Alex Smith, der ja immer noch ohne Verein ist, das dürfen wir nicht vergessen. Finde ich persönlich sehr schade, ich glaube, da schließt du dir mich ganz sicher an. Und ja. Naja, das bleibt abzuwarten. Wir kommen zum alten Team von Alex Smith, nämlich zu den Washington, ja, da haben wir den Fehler, es sind nämlich nicht die Washington irgendwas, es ist das Washington Football Team.
In der Zeile verrutscht.
Denn da spielt ab sofort Fitzmagic, Ryan Fitzpatrick, der Mann, der eigentlich überall gespielt hat. Es ist mittlerweile tatsächlich sein 17. Franchise oder seine 17. Franchise, für das er auflaufen wird oder für die er auflaufen wird. Bisher immer für durchaus Gesprächsstoff gesorgt, ob es ein verdammt guter Style in Tampa Bay war, ob ein super Bart oder spektakuläre Würfe, wie zum Beispiel zuletzt in Miami, als ihm da am Gesichtsgitter gegen die Raiders gezogen wurde. Das sind Bilder aus dieser Saison, die wir auf keinen Fall vergessen werden und nicht dürfen. Werden wir auch nicht. Deswegen das nicht zu vergessen, Fitzpatrick ab sofort Quarterback des Washington Football Teams.
Ich fand das letzte Mal so schön zu lesen. Ich glaube, hatte Fitzpatrick, ich weiß nicht mehr wo, hat ein Interview gegeben und sagte nur, hat auch was Besonderes, dass er schon für so viele Teams gespielt hat, weil so muss er sich eigentlich überhaupt gar nicht mehr motivieren, weil er jede Woche gegen ein altes Team und alte Kollegen, alte Trainer, wie auch immer spielt. Von daher, Fitzpatrick hat nur Derby, jede Woche. Auch ein großer Vorteil dafür, was die Motivationsprobleme vielleicht für den einen oder anderen in Zeiten von Corona angeht.
Das auf jeden Fall. Ich glaube, generell mit dieser Personalie Fitzpatrick kann sich Washington dann doch schon sehr glücklich schätzen. Man hat ja gemunkelt, ey, vielleicht spielt ja auch nächstes Jahr Taylor Heinicke den Starting Quarterback. Man hat den Vertrag von ihm verlängert. Er hat ein super Playoff-Spiel gegen die Bucks abgeliefert. Wenn man jetzt zurück auf die Playoffs guckt, waren die Washington oder das Washington Football Team ja am nächsten dran, die Bucks rauszuholen und das mit einem Fourth String Quarterback, der ja noch gerade so von seiner Universität geholt wurde und musste seine Prüfung verschieben. Das ist die Story hinter Taylor Heinicke. Wir machen weiter mit dem nächsten Quarterback und das ein Name, der polarisiert hat in den letzten Jahren, nämlich Mitchell Trubisky. Die Bears haben wirklich alles gegeben, um ihn an zweiter Stelle selecten zu dürfen, ihn wählen zu dürfen. Und am Ende kam nichts raus. Das war ein absoluter Fehlgriff, ein klassischer Bust. Müssen die Bears jetzt in den sauren Apfel beißen. Trubisky hat aber immerhin ein neues Zuhause gefunden bei den Buffalo Bills. Aber da wird er nur die zweite Geige hinter einem sehr starken Josh Allen spielen. Kommen wir doch gleich oder zum neuen Team von Trubisky, machen da weiter mit den Buffalo Bills. Man hat nicht nur einen Backup-Quarterback geholt, sondern auch eine neue Waffe für Josh Allen, denn John Brown zum Beispiel hat das Team verlassen. Dafür kommt jetzt Wide Receiver Emmanuel Sanders. Ich glaube persönlich, das passt ganz gut. Sanders weiß, wie man gewinnt, war bei den Steelers immer erfolgreich dabei, hat mit den Broncos den Super Bowl gewonnen. San Francisco stand er letztes Jahr im Super Bowl und dieses Jahr mit den Saints in den Playoffs. Heißt, das kann passen. Ich mache jetzt mal mit dem alten Team von Andy Dalton weiter, den Dallas Cowboys. Denn die haben ja die ganz große Schlagzeile in diesen Playoffs oder in dieser Free-Agency-Phase geschrieben. Man hat Dak Prescott diesen rekordverdächtigen Vertrag geliefert und jetzt hat man auch noch sich in der Defense verstärkt, denn das war wirklich auch ein wirklich großes Problem bei den Cowboys letztes Jahr. Da ging fast gar nichts zusammen. Man muss dazu auch sagen, okay, Leighton Vander-Esk ist dieses Jahr wieder mit dabei. Der hat ja gesagt, mit Corona spielt er nicht. Und man hat jetzt Keanu Neal von den Atlanta Falcons geholt, ein Mann, der in den letzten Jahren ab und zu mal Verletzungsprobleme hatte, trotzdem, wenn er gespielt hat, richtig gut gespielt hat und ich glaube, das wird er auch in Dallas weitermachen. Jetzt habe ich noch so ein paar Teams hier stehen und die werde ich jetzt einfach mal abfrühstücken. Ich fange mit den Dolphins an, die haben eigentlich jetzt keine so spektakuläre Free Agency Frenzy hinter sich. Der beste Name, der da fällt, ist Wide Receiver Will Fuller. Das durchaus gut, erwähnenswert. Der Mann hat in Houston gut gespielt und wird auf jeden Fall, glaube ich, ein Go-To-Guy für Tua Tagovailoa sein, neben Devontae Parker und auch Mike Gesicki in der Offense. Und man hat für Tua so eine Plan-B-Lösung gefunden, vielleicht mit Jacoby Brissett, denn man hat ja auch durchaus einige Spiele gestartet bei den Indianapolis Colts. Ein weiteres Team aus der AFC sind zum Beispiel die Pittsburgh Steelers. Da gab es ja auch Fragen, wie geht's weiter? Big Ben hat seinen Vertrag verlängert, hat einen neuen Vertrag angenommen. Und Smith-Schuster bleibt tatsächlich in der Steel City, hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, war ja eigentlich Free Agent. Anscheinend kamen nicht die Angebote rein, die er haben wollte. Was ich ganz interessant fand, war eine Bemerkung von Peter Schrager aus dem NFL Network, Es schreckt Teams durchaus ein bisschen ab, dass Juju Smith-Schuster so aktiv auf TikTok und so ein bisschen crazy drauf ist. Björne, siehst du es ähnlich wie Peter Schrager und sagst, das schreckt Teams ab bei Vertragsverhandlungen, wenn du da so einen Querdenker hast, so ein neues Modell, Wide Receiver?
Ich kann es nicht verstehen, sagen wir mal so. Also, weil ich persönlich finde, ich sag mal so, in der heutigen Zeit von Social Media gibt es immer wieder Charaktere, die leben das mehr, die leben das weniger aus. Aber davon lebt doch ein Team am Ende. Also es ist so ein Haufen, der so eng zusammenarbeiten muss, der braucht auch mal jemanden, der vielleicht mal ein bisschen querdenkt, der mal ein bisschen gegen den allgemeinen Wind, der sich über die Jahre da irgendwie einsitzt, auch mal dagegen schießt, auch mal dagegen fährt. Und ich kann es, sagen wir mal so, es ist, glaube ich, nicht die erste Personalie, die, ja, wo ein paar Manager doch ein bisschen Kopfzerbrechen haben in den Vertragsverhandlungen. Deswegen weiß ich, dass es so gehandhabt wird. Verstehen kann ich es aber eher nicht.
Mal sehen, ob er vielleicht im nächsten Jahr dann seinen langjährigen Vertrag bei einem anderen Team unterzeichnen kann für viel Kohle. Dafür muss er dieses Jahr natürlich auch wieder liefern. Ein Mann, der in den letzten Jahren sehr viel geliefert hat und sich jetzt einen großen Vertrag verdient hat, ist zum Beispiel Running Back Aaron Jones bei den Green Bay Packers. Der Mann hat verlängert, für die Packers unfassbar wichtig, weil ich glaube, da lehne ich mich aus dem Fenster, Aaron Rodgers alleine kann die Offense nicht tragen mit seinen mittlerweile, muss ich lügen, aber ich würde schätzen, mittlerweile steht Rodgers auch schon bei 36, 37 Jahren, sowas in die Richtung.
Ich hätte das googeln wir leider nochmal. Ich hätte 38 gesagt, einfach nur so aus dem Gefühl. Aber das,
okay.
Greifen wir nochmal auf in einer anderen Folge.
Auf jeden Fall. Würde ich jetzt auch gerne mal wissen, wie da mein Feingefühl getrimmt ist. Wir machen jetzt mit einer etwas besonderen Positionsgruppe weiter und damit war es das dann auch erstmal für die Free Agency Frenzy von meiner Seite. Dann habt ihr auch erstmal eine kleine Pause verdient, du auch, Bjarne. Und zwar mit der Offensive Line Group. Und da fange ich jetzt erstmal an mit den Kansas City Chiefs. Die haben nämlich total überraschend Eric Fisher und Mitchell Schwartz auf der Tackle-Position entlassen. Und wenn wir jetzt noch mal ein paar Wochen zurückdenken an unsere erste Folge des Major Talks, dann haben wir über diesen Super Bowl gesprochen, der ja in Tampa Bay stattgefunden hat, den die Bucks gewonnen haben, wenn mich nicht alles täuscht. Und da war doch das ganz große Problem, dass Patrick Mahomes nicht eine Millisekunde Zeit hatte, um mal zu überlegen, wer ist gerade frei, weil sofort Ndamukong Suh, Shaquille Barrett, Levante David durchgebrochen sind und ihn unter Druck gesetzt haben. Und wir haben die Schwachstelle, und nicht nur wir, eigentlich alle, die es mit der NFL zu tun haben, haben gesagt, das lag daran, dass diese beiden Tackle-All-Star-Pro-Bowler ausgefallen sind. Wie ist die Reaktion von Kansas City? Gut, wir haben ordentlich einen auf die Nase bekommen in diesem Spiel, dann schweißen wir die beiden eben raus. Man kann sagen, der Hintergedanke war wohl, dass man Trent Williams verpflichten wollte. Der war nämlich auch auf dem Markt. Tackle der San Francisco 49ers. Das hat nicht geklappt und so hat man am Ende nur noch Joe Tooney bekommen von den Patriots. Und ob das Ganze jetzt, und Kai Long übrigens auch von den Bears, ob sich das Ganze jetzt gelohnt hat, ich weiß es nicht. Ich glaube, nach diesem Realitätscheck Super Bowl 55, ein sehr riskanter Move, er hat sich nicht bezahlt gemacht, zumindest vom Grundplan, den sie hatten, denn Trent Williams, da kommen wir zum letzten wichtigen Namen in dieser Free Agency Frenzy, der hat bei den San Francisco 49ers verlängert und er hat einen historischen Vertrag unterzeichnet, noch nie in der Geschichte der NFL hat ein O-Liner über 6 Jahre 138,06 Millionen US-Dollar verdient. Er wird es machen, für San Francisco natürlich unfassbar wichtig, wenn man bedenkt, Jimmy Garoppolo hatte immer mal so ein bisschen Verletzungsprobleme und man hat sich wohl entschieden, mit ihm erstmal weiterzumachen. Deswegen nicht unwichtig für das Silicon Valley. Und das war es jetzt erstmal mit dieser unfassbar intensiven Newsrunde. Nicht, Bjarne, entspann dich bitte. Es geht natürlich gleich weiter mit so interessanten Moves, wie zum Beispiel Jonnu Smith, Hunter Henry, Nelson Aguilar. Die sind ja alle bei den Patriots untergekommen. Wir werden auch noch mal kurz über die Houston Texans sprechen und was da genau mit Deshaun Watson was mit ihm los ist auf und neben dem Feld. Ich würde sagen, einmal kurz durchatmen. Bjarne, tees uns doch schon mal so ein bisschen für die NBA an. Was erwartet uns da in gut 10 Minuten?
Ja, da erwartet uns einiges. Also erstmal muss ich sagen, muss man manchmal im Leben auch mal Kopf schütteln. Also das, was die Kansas City Chiefs dort an Personalmanagement machen, ja, manchmal kriege ich da auch Kopfschmerzen. Aber gut, jedem das sein am Ende des Tages. Wir werden es beobachten, wie es sich in der Saison rentiert oder auch nicht. Dazu muss ich gestehen, ich habe die kurze Zeit genutzt, um zu schauen, wie alt Aaron Rodgers ist. Und er ist 37. Also er wird 38 noch dieses Jahr, allerdings erst im Dezember. Also würde ich sagen, ist das ein Unentschieden zwischen uns beiden. Wenn du damit in Ordnung bist, locke ich das Unentschieden ein.
Ja, ich will jetzt kein Fass aufmachen. Ich habe auch unfair gespielt. Ich habe ja 36, 37.
Ich wollte gerade sagen, da war die 36 zuerst. Da war die 36.
Ich würde sagen 51 zu 49 für mich.
Er ist am 38. Lebensjahr, das ist dir schon bewusst, ne? Das geht auf die 38 zu. Ist in Ordnung. Ich kenne dich nicht anders. 51, 49 ist wahrscheinlich alles, womit ich dealen muss. Zur NBA, wir haben gleich auch eine kleine, aber wirklich sehr, sehr kleine, aber feine Newsrunde für euch und werden danach uns das March Madness Turnier näher anschauen. Für alle, die es noch nicht kennen, das berühmte Basketball-College-Turnier. College-Sport in den USA, unfassbar beliebt. Und ein deutscher Spieler mit, Franz Wagner. Und wer Franz Wagner ist, warum man ihn eigentlich schon kennen müsste und was mit ihm alles noch passiert, besprechen wir gleich alles in ein paar Minuten. Dazu, oh Gott, LeBron ist verletzt. Leute, was passiert jetzt mit den Los Angeles Lakers? Wir werden es alles gleich besprechen. Aber vorher, wie du es angekündigt hast, glaube ich, gucken wir uns die Patriots nochmal näher an.
Sollten wir auf jeden Fall machen, denn das ist vielleicht der ganz große Gewinner dieser ersten Free Agency Woche. Die Patriots haben unfassbar viel reingelegt. Man kann jetzt schon sagen, laut Berechnungen von Over the Cap, heißt die das auch meistens sehr professionell ausrechnen mit dem Cap Space, worauf sich auch viele Experten in den USA drauf verlassen. Die haben ausgerechnet, dass wohl die Neuzugänge der New England Patriots in dieser Free Agency, und die ist ja noch lange nicht durch, wohl in diesem ersten Jahr zusammen 90 Millionen US-Dollar an Gehalt verdienen. Das ist jede Menge, wenn wir überlegen, der Gesamt-Cap-Space liegt bei 185 bzw. 182,5 Millionen US-Dollar. Heißt, das ist schon fast die Hälfte. Da fehlen noch ein paar Millionchen, dann haben wir es. Aber das ist schon krass. Und man möchte dann natürlich auch hohes Niveau erwarten. Zumindest die Namen, die geben ziemlich viel hohes Niveau von sich ab, lassen viel versprechen. Aber um dieses Free-Agency-Verhalten von den Patriots vielleicht erstmal zu begründen, muss man sagen, klar, die sind andere Jahre gewöhnt. Ohne Brady lief es auf einmal ganz anders. Nicht in den Playoffs dabei, unter 500. Das ist natürlich ein No-Go. Wollte Bill Belichick nicht auf sich sitzen lassen. Und um das in Zahlen auszudrücken, die Passoffensive war nur 30. in der Liga. Es gibt 32 Teams zur Information. Und gegen den Lauf in der Defensive waren sie 26. Heißt wirklich hinten dran. Und da muss was getan werden. Es wurde was getan. Ich fange mit der Offensive an. Die Patriots hatten wohl eines der schlechtesten Receiver-Gruppen oder eine der schlechtesten Receiver-Gruppen im letzten Jahr. Da hat man jetzt Nelson Aguilar von den Las Vegas Raiders geholt. Der Mann ist für Schnelligkeit und gute Hände bekannt. Auch Kendrick Bourne, ehemals San Francisco 49ers, wird ab sofort im Dress der New England Patriots auflaufen. Dann die Tight End Position, da haben sie aber richtig in die Tasche gegriffen. Da haben sie Hunter Henry und Jonnu Smith geholt. Hunter Henry ist als der etwas bessere Blocker bekannt, Jonnu Smith der etwas bessere Fänger. Trotzdem unfassbar gut. Und es gab mal vor gut 10 Jahren diese Phase, da hatte New England Rob Gronkowski und Aaron Hernandez als Tight Ends im Team. Die beiden haben super funktioniert, haben eine Symbiose quasi hergestellt, eine war besser im Fangen, der eine war besser am Blocken und diese Kombination erhofft sich, glaube ich, Bill Belichick von diesen jungen Spielern mit Jonnu Smith und Hunter Henry wieder und wer weiß, vielleicht trägt es die Patriots auch etwas überraschend dann nach einem schwachen Jahr wieder in die Playoffs. Also, das war die Offensive, das ist auf jeden Fall so, dass man es sehen lassen kann. Wir dürfen nicht vergessen, Cam Newton hat ja auch seinen Vertrag verlängert um ein Jahr. Cam Newton ist ja gar nicht schlecht reingekommen in New England, hatte dann auf einmal dann diese Corona-Infektion, danach kam er nicht mehr wirklich zurück, war einfach kaputt, das hört man ja von vielen Athleten, wie zum Beispiel auch von Jason Tatum in der NBA, dass das wirklich einen großen Einfluss auf die Leistung hat. Heißt, das darf man wirklich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Die Zusammenarbeit zwischen Belichick und Newton war wohl auch wirklich sehr, sehr gut und deswegen verständlich, dass sie da weitermachen. Trotzdem New England für mich ein Team. Wer weiß, man hat mit Cam Newton MVP-Gewinner, Super Bowl-Teilnehmer, erfahrener Hase. Wer weiß, vielleicht holt man dann eben Mac Jones oder sonst wen im Draft und bildet da unter Cam Newtons Fichtel oder Fuchtel ihn zu einem reifen Quarterback aus. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dieses Szenario in New England. Aber wir wollen erstmal auf die Defense schauen. Da hat man nämlich im Pass Rush was getan, heißt, um diesen Lauf besser verteidigen zu können, da hat man einfach mal Defensive End Henry Anderson rangeholt und auch Devin Godshaw von den Miami Dolphins. Die beiden werden da eigentlich wirklich gut reingehen und viel Druck ausüben, das kann man erwarten. In der Secondary gab es auch sehr viel Improvement, Verbesserung. Cornerback Jalen Mills ist verpflichtet worden. Kyle Van Noy kommt aus Miami zurück nach Massachusetts. Matthew Judon, ein Top-Name dieser Free Agency, ist auch bei den Patriots untergekommen. Eine unfassbar starke Verstärkung. Und ganz wichtig, Linebacker Dont'a Hightower kehrt nach einem Rückzug im letzten Jahr. Er hat gesagt, aufgrund der Pandemie spiele ich nicht mit. Das ist mir dann doch etwas zu riskant. Das stand ja vielen Spielern offen. Die Option hat er gezogen und kehrt jetzt aber höchstwahrscheinlich zur nächsten Saison zurück. Und bei Dont'a Hightower, der so lange in Boston spielt, also in New England, dem Ort von Boston, kann man sicher sein, der Mann hat auch einfach eine Kabinenpräsenz, der ist ein Leader im Team und deswegen kann man durchaus im nächsten Jahr mit den New England Patriots rechnen. Natürlich muss viel passen, aber wir wissen, Bill Belichick ist wahrscheinlich der Trainer unter den 32 in der Liga, der es dann hinkriegt, so ein Team nach so einer Saison wieder auf einmal in die Playoffs zu führen. Bjarne, ich habe ja gesagt, die Patriots sind zumindest für mich der Gewinner der Offseason. Würdest du das auch unterschreiben oder willst du lieber noch den Draft abwarten?
Ich würde den Draft tatsächlich noch abwarten wollen, aber was man jetzt schon sagen kann, es war ja die große Frage, was machen die Patriots? Wird es ein Übergangsjahr? Ne? Gehen sie das an? Planen sie eher langfristig mit einer Perspektive oder hauen sie direkt so einen raus? Und ich glaube, gleich am ersten Tag der Free Agency, du hast die ganzen Namen aufgezählt, war klar, okay, das mit dem Übergangsjahr, das kannst du zu den Akten legen. Dieses Team brauchte Verstärkung ohne Ende. Du hast die Zahlen von der letzten Saison aufgezählt. Und Belichick war gewillt, dafür ja, Premiumpreise zu bezahlen. Auch diese Zahlen hast du uns allen ein bisschen näher gebracht. Da wird mit Geld um sich geworfen, aber meine Güte, es war zu erwarten, Bill Belichick konnte das so nicht auf sich sitzen lassen. Er geht auch auf ein mögliches Karriereende am Horizont langsam zu und er will es nochmal wissen. Er will es nochmal wissen und notfalls mit der alten klassischen Brechstange. Und die hat er jetzt rausgeholt mit wirklich klasse Charakteren. Bin sehr gespannt, wie dieses Team am Ende zusammenfindet. Wie gesagt, so viele neue Spieler, sehr, sehr ungewöhnlich für die Patriots. Haben sie doch viele Jahre, ja, also wirklich teure Entscheidungen zum Start der Free Agency eher nicht getroffen. Es ist ein wirklich ungewohntes Gefühl, die Pats so zu sehen als ein Team, was so forsch am Anfang ist. Sie haben eher die Free Agency ein bisschen ausgesessen, zugeschaut, wie andere Teams Geld um sich geworfen haben, um dann kluge Entscheidungen zu machen. Das reichte, hätte aber dieses Jahr nicht gereicht und von daher Großangriff bei den Patriots. Der Gewinner, wie gesagt, würde ich noch abwarten, aber haben auf jeden Fall so viel getan, dass man sich von ihnen in der nächsten Saison deutlich mehr erwarten kann als im letzten Jahr.
Man hat ja mit Cam Newton eine der interessantesten Quarterback-Personalien der Liga auf seiner Seite. Und von dieser interessanten Personalie gehen wir rüber zur nächsten interessanten Quarterback-Personalie, und zwar Deshaun Watson. Der Mann macht ja seinen Houston Texans unfassbar viele Bauchschmerzen und jetzt ist natürlich was ganz Neues mit reinbekommen, worüber man eigentlich ungern spricht. Ich bleibe trotzdem erstmal beim Sportlichen. Wir wissen ja, die Texans und Watson, die haben sich verstritten. Er möchte unbedingt weg. Die Texans wollen ihn nicht gehen lassen. Man hat gemunkelt, Watson macht vielleicht einen Buyout, löst seinen Vertrag auf, streikt, geht nicht zum Training oder sonst was. Also wirklich heikle Situation in Texas. Man kann zumindest dem Management der Texans erstmal nicht vorwerfen, sie würden nicht versuchen, Argumente für sich zu sammeln. Man hat jetzt in der Offensive nachgelegt mit durchaus prominenten Namen. Zum Beispiel auf der Running Back Position hat man Mark Ingram von den Ravens, ja, kam er vorher, geholt. Und auch Philip Lindsay, was ich persönlich sehr schade finde. Du weißt ja, ich bin ja Broncos-Sympathisant und Philip Lindsay ist vielleicht diese Cinderella-Story unter den Cinderella-Stories in dem US-Sport. Ein Mann, undrafted, kommt aus Colorado, hat von den Denver Broncos, für alle, die es nicht wissen, Denver liegt in Colorado, eine Chance bekommen, hat diese Chance genutzt, hat Historie geschrieben. Er war der undrafted Running Back mit den meisten Rushing Yards in seiner ersten Saison, wurde Pro Bowler, also er hat wirklich eigentlich Tolles geschafft. Und irgendwie, das ist so eine typische Geschichte, wieso wir morgens aufstehen und sagen, deswegen begeistert uns der Sport, weil auch so eine Leute eine Chance kriegen. Er hat sie genutzt und hat jetzt einen guten Vertrag bei den Texans unterschrieben. Der gilt aber nur für ein Jahr, heißt, lange will er vielleicht gar nicht bleiben. Man hat so auch schon überlegt, was ist Plan B, wenn das mit Watson tatsächlich nicht klappen könnte. Man hat zum einen Quarterback Ryan Finlay geholt, der war ja bei den Bengals Backup, und auch Quarterback Tyrod Taylor. Und bei Tyrod Taylor kann man schon sagen, okay, der könnte tatsächlich als Starter vielleicht eintreten. Der Mann hat lange in Buffalo gespielt, hat diese mega lange Playoff-Durchstrecke der Bills beendet, hat da aber leider kein Spiel gewonnen, das muss man auch ganz klar sagen. In Cleveland war er dann Backup zuletzt, wenn mich nicht alles täuscht. Heißt, wenn Watson nicht spielt, dann hat man auf jeden Fall einen Plan B. Jetzt ist nur noch die Frage, Bjarne, aus welchem Grund kann Deshaun Watson oder wird Deshaun Watson nicht für die Houston Texans spielen? Wir haben einmal den sportlichen Grund, dass er es einfach nicht möchte. Und leider der unsportliche und nicht so schöne Grund ist, dass er sich wohl sexuell oder an Frauen vergriffen hat und die sexuell belästigt hat. Und das ist natürlich eine Sache, die geht nicht. Er hat sie wohl, ja. Man redet von Masseusen oder Masseurinnen, die er bedrängt hat und auch mit intimen Körperstellen berührt hat. Wir wollen das gar nicht vertiefen. Mittlerweile sind es 13 Klagen, die gegen den Star-Quarterback der Texans erhoben wurde. Er bestreitet das Ganze zusammen mit seinem Management. Die Texans haben sich der NFL angeschlossen und sagen, wir zeigen volle Transparenz, um eine schnelle Lösung in diesem Fall herbeiführen zu können. Leider auch eine Geschichte, die wir verfolgen müssen, weil es eben diese Personalie ist. Auch sonst muss man ganz klar sagen, das geht nicht, das kann man nicht unterstützen. Wir hatten schon letztens das Thema mit Sport steht für Gleichberechtigung, egal ob von der Hautfarbe, Ethnie oder des Geschlechts. Das müssen wir nochmal betonen. Und mit diesen kraftvollen und hoffentlich hängenbleibenden Worten gebe ich zur NBA ab.
Ich wollte gerade sagen, bevor ich noch was dazu sagen kann, bevor es komplett untergeht für alle Zuschauer, es ist festzuhalten, nach diesem so schönen Monolog, Ferdinand von Stolzmann ist für Cinderella Stories zu haben, beziehungsweise nicht nur zu haben, es ist die Motivation, warum dieser Mann morgens aufsteht. Drücken wir es einfach mal so, bringen wir es auf den Punkt, es ist die Motivation für diesen jungen Mann und es ist auch schön. Ich bin dafür auch zu haben, von daher finde ich es genauso schade wie du. Zu deiner letzten Geschichte, Deshaun Watson, glaube ich, hast du es sehr schön auf den Punkt gebracht. Kann ich gar nichts weiteres zu sagen. Es gilt zwar am Anfang immer, ein Mann oder ein Mensch, der noch nicht offiziell verklagt ist, sei als unschuldig anzusehen, ist hierbei allerdings wirklich sehr, sehr schwierig, weil es eine sehr, sehr große Reihe an Frauen sind, die ja ihm leider ziemlich schlimme Dinge unterstellen. Und wir hoffen zwar alle, dass es so nicht stimmt, aber man muss doch so ehrlich sein. Wenn ja, er durch so viele verschiedene Menschen angeklagt wird, was sexuelle Übergriffe angeht, dann muss man sich damit beschäftigen, dass dieser Mann vielleicht in den nächsten Monaten nicht mehr das Problem haben wird, dass er nicht mehr nur für die Houston Texans nicht mehr spielen wird, sondern gar nicht mehr in der NFL spielen wird und das dann auch zu Recht. Das ist aber Zukunftsmusik. Du hast einen schönen Schlusssatz dazu gebracht und den lasse ich unkommentiert genauso stehen, beziehungsweise kann ihn einfach nur unterstützen und möchte damit zur NBA rüberleiten, denn auch dort haben wir eine kleine News, aber wirklich nur eine kleine Newsrunde für euch vorbereitet, denn am morgigen Donnerstag steht die Trade Deadline an. So, wir haben jetzt gerade über so viele Trades in der NFL gesprochen. Da habe ich mir gedacht, alles klar, Freunde, dann warte ich doch noch mal einen Tag. Und da gefühlt die halbe Liga noch auf dem Markt ist, habe ich beschlossen, noch eine Woche abzuwarten und euch dann nächste Woche mit einem riesigen Portfolio an Infos und Trades in dieser Newsrunde zu begrüßen und euch auf dem Laufenden zu halten. Dann werden wir zum Beispiel wissen, ob Lonzo Ball von den New Orleans Pelicans noch weggetradet wurde oder nicht und so weiter und so fort. Was wir allerdings wissen, ich denke mal, du hast es auch mitbekommen, Ferdi, dass LaMelo Ball, der junge Bruder von Lonzo, wahrscheinlich kein Spiel mehr dieses Jahr machen wird, da er sich Medienberichten zufolge sein rechtes Handgelenk gebrochen haben soll. Dies lässt er zwar gerade nochmal gegenchecken, er war sich da nicht ganz so sicher, ob die wirkliche erste ärztliche Meinung richtig war. Aber falls sich das bewahrheitet, ist die Saison leider für ihn gelaufen. Was du, denke ich mal, auch mitbekommen hast, Ferdi, sind, dass die Houston Rockets mal wieder ein Spiel gewonnen haben. 117 zu 99 gegen die Toronto Raptors, der erste Sieg seit dem 4. Februar. Und die kurze Quizfrage an dich: Wie viele Niederlagen waren es nacheinander?
Müssten 22 gewesen sein.
Da war schon zu euphorisch. Waren 20 tatsächlich nur. Waren 20
Ja, 20,
Niederlagen
okay.
Nacheinander. Aber auch das reicht, um. Dass man doch getrost behaupten kann, dass die Houston Rockets einen ziemlich bescheidenen Februar und März hinter sich haben. Umso schöner, dass sie dann doch auch mal wieder gewonnen haben, auch wenn es für sie in dieser Saison um gar nichts mehr gehen wird. Es ist eine schreckliche Saison, die Houston Rockets nach dem Abgang von James Harden spielen. Dazu aber vielleicht irgendwann noch mal mehr. Die Newsrunde abschließen tun wir heute tatsächlich mit einer traurigen Nachricht, die ich aber auch trotzdem auch nicht vorenthalten möchte, denn die NBA trauert um eine absolute Legende des Sports. Elgin Baylor, für alle, die ihn nicht kennen sollten, ehemaliger Topstar und Hall of Famer, jahrelang für die Lakers unterwegs gewesen, hält bis heute den Rekord für Punkte in einem Finalspiel, 61, also wirklich unfassbare Zahl, 1962 gegen die Boston Celtics aufgestellt, was so ein bisschen tragisch ist, da genau gegen diese Boston Celtics um Bill Russell. Ich habe ja irgendwann mal Will Chamberlain vorgestellt, für alle, die diesen Podcast schon länger verfolgen. Die große Lakers-Legende, mit dem hat Elgin Baylor zusammen unter anderem gespielt. Und ja, häufig verloren gegen die unfassbaren Celtics um Bill Russell. In den 60ern, in den 70ern, ganze 7 Mal hat er das NBA-Finale gegen die Celtics verloren. Doch auch wenn er keine Trophäe gewinnen konnte, ist er trotzdem ganz großer an dem Sport gewesen. Ganz toller Sportsmann. Ist nun leider vor ein paar Tagen im Alter von 86 Jahren von uns gegangen. Von unserer Seite, von unserem Podcast. Nur das Beste für alle, die es mit ihm halten und auch für die Los Angeles Lakers halten. Auf jeden Fall eine große Legende dieses Sports. Ich denke mal, da stehst du meinen Worten bei, Ferdi. Und dann wollen wir auch direkt loslegen zu dem eben schon angedeuteten Thema, dem March Madness Turnier. Und Da vielleicht so ein bisschen die erste Frage an dich, Ferdi. Wie verfolgst du das March Madness Turnier, beziehungsweise was ist deine Meinung dazu?
Erstmal vielleicht, wie ich es verfolge, und da muss ich vielleicht etwas unterperformen, wenn man so will. Tatsächlich, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, haben wir ja die Möglichkeit, auf The Zone da mal reinzuschauen. Habe es bisher noch nicht gemacht. Durchaus mal hier und da natürlich einen Bericht gelesen, wie es bei Franz Wagner und seinen Michigan Wolverines läuft. Ist ja gut, recht erfolgreich. Ich denke, da wirst du uns gleich noch was zu erzählen, aber intensiv verfolgen, glaube ich, kann man das nicht nennen.
Für alle, die jetzt erstmal ganz groß mit den Augen irgendwie rollen und sagen, ach Leute, March Madness, das sagt mir doch gar nichts, erzählt mir doch endlich, was es ist. Wie vorhin angedeutet, das traditionsreiche Basketball-College-Turnier. Wie gesagt, College-Sport, egal ob Basketball oder ob Football, riesig beliebt in den USA, also werden Gelder bezahlt, die kann man sich nicht vorstellen. Unfassbar. Und March Madness ist ja das große, traditionsreiche College-Turnier. Hat letzte Woche Donnerstag angefangen. Und wie eben schon angedeutet, ein deutscher Spieler bei Franz Wagner, kein geringerer als der jüngere Bruder von NBA-Star und Washington Wizards-Spieler Mo Wagner, haben wir auch schon ein paar Mal in diesem Podcast ein bisschen näher beleuchtet. Für alle, und da wollen wir wirklich keine Schleichwerbung machen, es ist gerade Zufall, dass es zweimal hintereinander fällt, das Wort. Für alle, die sich mit der Familie Wagner irgendwann ein bisschen näher noch auseinandersetzen wollen, gab es vor, ich glaube, mittlerweile 2 Jahren eine ziemlich tolle, große Doku auf The Zone. So, jeder, jedem das seine, ob er sich das holt oder nicht. Aber jeder, der dort auf der Plattform nochmal nachschauen möchte, coole Infos zur Familie Wagner. Große, glaube ich, 4-teilige Doku. Dazu soll es aber erstmal gewesen sein. Das Turnier March Madness geht noch bis zum 5. April. Dort wird der Champion gekürt im NCAA Championship Game. Vorher sind die Final Four am 3. April und jetzt gerade die Sweet 16. Und genau dort ist Franz Wagner mit seinem Team, du hast es eben schon angedeutet, mit den Michigan Wolverines im Einsatz, haben die ersten beiden Spiele gewonnen und sind jetzt in den Sweet 16, treffen dort in den nächsten Tagen auf einen Gegner. Und wollen wir ein bisschen kurz auf Franz Wagner schauen und da vielleicht da nochmal die Frage, vielleicht kannst du da ja nicht nur unterperformen, sondern auch überperformen. Was verbindest du mit Franz Wagner, außer dem, dass er der kleinere Bruder von Mo ist? Hast du ihn schon mal spielen sehen und wenn ja, was hältst du von ihm?
Spielen sehen habe ich ihn tatsächlich nicht, aber ich glaube, was für Franz Wagner spricht, ist ganz klar, dass welche Einstellung er transferiert oder mitbringt, weil er war eher ein schmächtiges Bürschchen, klar, groß gewachsen, wie es beim Basketballer nötig ist, aber er hat Leon Goretzka-artig da jetzt nochmal in den letzten Wochen da Muskelpakete auf seinen Körper raufgepackt, was natürlich unfassbar hilft, um sich da durchzutanken, dann wenn es auch in Richtung Profisport geht. Wobei College, da sind wir ganz ehrlich, ist nicht weit davon entfernt. Zumindest so auf die Art und Weise, wie es betrieben wird. Und ich glaube, so eine Eigenschaft bei Sportlern, die schätze ich persönlich in der heutigen Zeit vor allem sehr. Das sieht man nicht unbedingt. Viele glauben auch, mit 90% Talent ist es getan. Franz Wagner versteht eben, dass es nicht so ist. Und ich glaube, dass das auch Teams registrieren. Ein Spieler, der arbeiten möchte und arbeitet. Zum Beispiel LeBron James haben wir ja, gut, ja, jetzt wird es langsam natürlich ein bisschen blöd, Mo Wagner, Showtime LA, glaube ich, hieß das, was du meintest, da hat er ja auch gesagt, LeBron ist der Erste, der zum Fitnesstraining geht und der Letzte, der geht. Und diese Eigenschaft, die ist dann bei wirklich den ganz großen, guten Spielern, wenn Franz das so weitermacht, dann ist das zumindest auf dieser Komponente 1A.
Ich warte da ja schon seit Monaten drauf, bis wir beide irgendwann mal unsere Leon Goretzka-Transformation machen. Vielleicht ist es im Sommer der Fall, wir müssen schauen. Du hast dir gerade erst frisch die Schulter operieren lassen, damit du wieder richtig loslegen kannst und wir beide unsere 100% rausholen.
Nur deswegen.
Nur deswegen. Zu Franz nochmal kurze Infos für jeden, die, wie gesagt, ihn noch nicht näher kennen sollten. Kommt wie sein Bruder Mo aus Berlin, hat in der Jugend von Alba Berlin gespielt, bis zur Herrenmannschaft, hat sogar seinen Bruder mit 16, im Alter von 16 Jahren, als jüngsten Spieler, der jemals das Alba-Hemd getragen hat, in einer Bundesliga-Begegnung abgelöst und ist auch wie sein Bruder den Schritt in die Vereinigten Staaten gegangen, um dort Basketball an der Hochschulliga in der NCAA zu spielen und wurde auch wie sein Bruder, wie gesagt, Parallelen sind zu erkennen, an der University of Michigan angenommen. Im Jahr 2019 musste am Anfang noch wegen einer Handgelenksverletzung ein bisschen aussetzen, hat dann aber gleich in seinem ersten Jahr als Leistungsträger in Michigan überzeugt, 11,6 Punkte im Durchschnitt, so um die 5,6 Rebounds, wirklich gute Werte, sogar bessere Werte als sein Bruder es in seiner ersten damaligen NCAA-Saison in der Saison 2015-16 hatte. Und auch dieses Jahr, wenn man sich ihn ein bisschen näher anschaut, komplett gute Werte, Leistungsträger in der Mannschaft. Er hat, was die Punkte angeht, nochmal ein bisschen raufgelegt, sind wir bei 12,8 im Durchschnitt. Hat, was die Minuten angeht, draufgelegt. Er ist um die 32 Minuten auf dem Parkett, holt mehr Rebounds, gibt mehr Assists. Also wirklich eine grundsolide Leistung von ihm. Und wie gesagt, er ist in diesem March Madness Turnier dabei. Und vorgestern Nacht haben die Michigan Wolverines gegen Louisiana State Tigers gewonnen. Knapp 86-78. Man könnte, wenn man so ein bisschen fies wäre, sagen, Franz Wagner ist kalt gestartet, wie man es im Basketball häufiger benutzt. So von den ersten seinen 5 Würfen nur eingetroffen, der 19-Jährige, hat aber dann seinen letzten 4 Treffer in Folge sozusagen hingelegt. Am Ende gute 15 Punkte, 7 Rebounds, 2 Assists. Gute Partie von dem jungen Mann und wir sind sehr gespannt. Weiter, wie gesagt, zieht es euch gerne rein, das Turnier. Ein großer Wirbel, der in den USA da entsteht. Es hat letztes Jahr sogar ausgesetzt aufgrund der Corona-Pandemie. Erstmalig ist aber dieses Jahr wieder dabei. Klar, nicht in dem vollen Umfang mit den Riesenfans, wie es sonst so wäre, aber das kennt ihr. Ihr lebt ja auch alle draußen in dieser verrückten Welt. Aber es ist zu empfehlen für alle Basketballfreunde unter euch und merkt euch den Namen Franz Wagner. Vielleicht sehen wir ihn irgendwann zusammen mit seinem Bruder als großes deutsches Duo in der NBA. Es wäre eine schöne Geschichte. Ein Mann, den du eben auch schon angedeutet hast und der in der NBA jetzt doch schon ja, Geschichte seit vielen, vielen Jahren schreibt und unter anderem mit Mo Wagner zusammengespielt hat, LeBron James, und der hat sich verletzt, Ferdi. Was jetzt? Was machen wir jetzt mit den Los Angeles Lakers? Was machen wir mit LeBron James?
In erster Linie, glaube ich, gilt für alle Lakers-Fans beten, dass auf jeden Fall dann zumindest Anthony Davis so schnell wie möglich zurückkommt, denn man hat sofort in der zweiten Hälfte gemerkt gegen die Atlanta Hawks, dass wenn beide fehlen, dann wird es verdammt dünn. Dennis Schröder konnte nicht wirklich übernehmen. Die ersten 6 Minuten in diesem Spiel, in dieser zweiten Hälfte, haben die Lakers keinen einzigen Punkt gemacht, nicht mal einen einzigen Freiwurf. Und deswegen verlierst du das Spiel am Ende. Und ich glaube auch deswegen, je nachdem wie lange LeBron ausfällt noch, sagt man ja auch undefiniert, man darf aber mit zu 10 Spielen rechnen. Und wenn 10 Spiele beide weiterhin fehlen, dann ist ein Heimvorteil in den Playoffs für die Lakers aus meiner Sicht auf jeden Fall zumindest mal stark gefährdet.
Du hast es gerade angesprochen. LeBron hat sich gegen die Atlanta Hawks bei der 94-94 Niederlage am Knöchel verletzt. Er droht länger auszufallen. 10 Spiele ist tatsächlich eine Summe, wo man sagt, okay, das fallen häufiger mal Spieler mit so einer Knöchelverletzung in der NBA aus. Er ist zwar nicht wie jeder, trotzdem gibt es auch Spekulationen, dass James Wochen, Monate lang fehlen wird. Genauso wie Davis, du hast es eben schon angesprochen. Und das ist natürlich ein Riesenbrett, was die Lakers da dann zu bohren haben. Sie stehen momentan noch mit einer Bilanz von 28-15 auf Platz 3. Punktgleich mit den Clippers, die sind direkt dahinter. Haben auf Plätze 5 und 6 auf Denver und Portland so ungefähr 1,5 Spiele Vorsprung. Aber es wird eng, vor allem mit dem Heimvorteil. Und das ist natürlich die große Frage, wie tief könnten die Lakers in der Tabelle fallen in den nächsten Wochen und Monaten? Du hast jetzt schon gesehen, vorgestern Nacht in Phoenix, schwere Auswärtspartie, 111-94, da noch relativ deutlich verloren. Haben in den nächsten Wochen einige Hochkaräter, die auf sie warten. Heimspiele gegen Philadelphia, in Milwaukee, müssen gegen die Clippers im direkten Duell ran, um danach ein doch ja, unangenehmen Auswärtstrip unter anderem nach Miami zu haben und zu den Brooklyn Nets. Da könnte es dann doch auch eine gewaltige Rutsche geben, wenn du nicht aufpasst. Ist ein knackiges Programm, weshalb es so wichtig ist, dass Anthony Davis oder LeBron so schnell wie möglich wiederkommen. Falls das allerdings nicht der Fall ist, ruhen natürlich die Hoffnung auf die ja übergebliebenen, verbleibenden Scorer, unter anderem Dennis Schröder. Klar, Kyle Kuzma ist da, Harrell ist da. Aber was, Ferdi, wird in den nächsten Wochen doch dann auch auf Dennis Schröder zukommen? Er kann klar nicht beide ersetzen, das wäre von dieser Welt. Aber wie sehr kann er dann doch auch nochmal aus dieser Situation lernen, wo er dann derjenige ist, der doch am meisten, das hat Coach der Lakers schon angedeutet, den Ball in der Hand halten wird?
Lernen kann er auf jeden Fall mal überhaupt Verantwortung für ein ganzes, komplettes Team zu tragen. Denn die Rolle hatte er noch nie in irgendeiner Franchise, bei der er war. Und da ist er ja durchaus ein bisschen rumgekommen in den letzten Jahren. Und ich glaube, was von Schröder dann kommen muss, sind viele Würfe von außen, Versuche von außen. Und da ist die Quote jetzt nicht gerade vielversprechend. Da kann man nur hoffen, dass er sich vielleicht in so einen Lauf wirft, in einen Rausch spielt. Aber bis auf vielleicht Führungsqualitäten wird er auch vielleicht vieles lernen, was dann erstmal nicht so viel Freude macht.
Es bleibt sehr abzuwarten, inwiefern ja diese Hoffnungen unter anderem auf Dennis Schröder am Ende erfüllt werden können oder nicht. Wir wollen dem Jungen gar nicht zu viel auflasten. Ich meine, er ist jetzt auch schon wirklich ein paar Jahre in der NBA dabei, zockt ein gutes Basketball. Ja, trotzdem, schwere Zeiten für die Lakers, dass sie am Ende aus dem kompletten Playoff-Rängen rauspurzeln, ist so gut wie ausgeschlossen. Aber wie du es eben schon gesagt hast, aus den Top 4 ist es gut möglich oder beziehungsweise wahrscheinlich sogar unrealistisch, wenn sie am Ende dieser Zeit noch in den Top 4 wären. Es ist abzuwarten, wann die beiden großen Superstars dieses Team wieder erreichen werden, wann sie wieder mitspielen können. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Vielleicht verstärken sie sich nochmal auf den letzten Metern. Ich habe es angedeutet, Donnerstag endet die Trade Deadline. Also vielleicht gibt es nochmal eine spontane Verstärkung auf den letzten Zielmetern. Es wäre den Lakers zuzutrauen. Alles dazu gibt es natürlich nächste Woche dann, wie versprochen. Schauen wir uns ganz in Ruhe an, was es alles für letzte Trades in der NBA gegeben hat. Wollen damit aber das Kapitel für heute schon mal schließen und somit zum letzten Thema des heutigen Podcasts kommen, der NHL. Denn da gab es, ist jetzt schon ein paar Tage her, sehnt es uns nach oder nehmt es uns nicht übel. Wie gesagt, wir haben ja auch ein paar Tage ausgesetzt, aber für alle Freunde der NHL, die es nicht mitbekommen haben sollten, Ralph Krüger, der ehemalige, ja auch deutsche Eishockey-Nationalspieler Ralph Krüger, Sohn von einem Deutschen und einer Kanadierin, ist entlassen worden bei den Buffalo Sabres. Er spielte dort oder beziehungsweise trainierte dort den deutschen Nationalspieler Tobias Rieder. Ja, jetzt ist natürlich erstmal eine unschöne Nachricht. Wenn man allerdings liest, dass er 12 Niederlagen in Folge zu verantworten hatte, ist es vielleicht auch schon irgendwie in Buffalo zu verstehen, warum er den Hut nehmen musste. Die spielen leider keine wirklich gute Saison. Der 61-Jährige, ja, leidet momentan das schlechteste Team der Liga um, wie gesagt, den deutschen Tobias Rieder herum. Auch nach der Trennung mit ihm gab es erstmal eine 2-3-Niederlage. Das heißt, schwere Zeiten in Buffalo. Trotzdem wahrscheinlich, wie ich es eben angedeutet habe, zu verstehen, dass Krüger seinen Hut nehmen musste. Oder Ferdi?
Ja, durchaus verständlich. Wobei man vielleicht jetzt respektiv sagen kann, es hat nicht nur am Trainer gelegen. Sie haben jetzt Minimum 2 Spiele mit dem neuen Trainer auch verloren und waren nicht wirklich nah dran,
Ja.
zumindest vielleicht in der Overtime einen Punkt zu holen. Und es ist auch viel angestauter Frust, der da, glaube ich, in Buffalo mittlerweile herrscht. Man darf nicht vergessen, die Sabres sind das Team in der NHL, das am längsten nicht mal in den Playoffs war. Und dann nimmt man irgendwie das extreme Gegenbeispiel mit den Vegas Golden Knights. Die waren bisher jedes Jahr ihrer noch jungen Franchise in den Playoffs. Das ist natürlich für so eine traditionelle und historisch alte Franchise, wie es die Sabres sind, unfassbar bitter. Und obwohl man ja durchaus gute Spiele hat mit einem Jack Eichel zum Beispiel, es will nicht klappen. Sie sind das schlechteste Team der Liga. Das muss was heißen, weil auch Detroit eigentlich nicht liefert. Und das ist schon bitter. Wie man da jetzt genau die Kurve kratzen möchte, ist schwierig zu sagen. Sie müssen jetzt gute Entscheidungen im Draft treffen. Vielleicht müssen sie auch einen Ausverkauf anstreben und eben Jungs wie einen Jack Eichel abgeben. Wobei man den ja noch so ein bisschen Honig um Bart schmieren kann, indem er Captain ist. Ob sie aber einen so guten Spieler halten können auf Dauer, das ist, glaube ich, schwierig, wenn es dann nicht in den nächsten 2, spätestens 3 Jahren endlich mal wieder in die Playoffs geht.
Du hast es gerade angesprochen, seit 2011, also der NHL-Club mit der längsten Wartezeit auf eine Playoff-Teilnahme, seit 2011 wartet Buffalo auf eine Playoff-Teilnahme. Und das sind natürlich dann große Ambitionen, oder große Träume eher gesagt, die man rund um diesen Club hat. Und wenn es dann so eine Negativserie gibt, vielleicht verständlich, dass es am Ende dann nicht gereicht hat, für wen es momentan auf jeden Fall in die Playoffs wahrscheinlich reichen wird und der einfach richtig stark drauf ist zum Abschluss. Ist Nationaltorhüter Philipp Grubauer, über den haben wir auch schon mal länger im Podcast gesprochen, ihn euch vorgestellt, hat erneut einen glänzenden Tag erwischt, der deutsche Torhüter. Beim 5-1-Sieg seiner Colorado Avalanche gegen die Arizona Coyotes hielt Grubauer ja doch mal ganz starke 24 von 25 Schüssen und ist damit durch den 7. Sieg in Folge mit Colorado weiter klar auf Playoff-Kurs. Also den guten Philipp, den werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen länger in dieser NHL-Saison bestaunen dürfen. Damit soll es das für heute gewesen sein. Zumindest ich habe nichts mehr auf der Agenda. Ich werde zwar häufiger in meinem Leben mal von dem lieben Herrn von Stolzmann überrascht. Deswegen gebe ich dir auch das letzte Wort. Von meiner Seite soll es das soweit gewesen sein. Ich glaube, an Infos, so ehrlich muss man sein, hat es heute wieder nicht gemangelt.
Nee, ich glaube, an Infos hat es nicht gemangelt, an Minuten auch nicht. Ich sehe gerade, wir kratzen Minute 50 fast an. Deswegen höchste Zeit, dass wir hier den Deckel drauf machen. Es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch und vor allem euch auch. Bleibt gesund und hoffentlich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, bis zum nächsten Mittwoch. Das sollten wir, denke ich, mal wieder hinkriegen.
Ab jetzt, jeden Mittwoch, wie ihr uns kennt, Major Talk einschalten, uns treu bleiben und euch besonders einen schönen Mittwochabend machen. Also, bis dann, Ferdi, bis nächste Woche und macht's gut, bleibt gesund.
Haut rein.
Ciao, ciao.